Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Morgen in einer Woche ist es wieder soweit. Der siebenköpfige Bundesrat stellt sich der Wiederwahl. Und auch wenn alles darauf hindeutet, dass sich nicht so viel ändern wird und wahrscheinlich alle sieben Mitglieder wiedergewählt werden, auch der Angriff der grünen Parteipräsidentin Regula Ritz scheitern wird, so ist doch jetzt die Zeit der großen Ankündigungen und Forderungen. Schluss mit dem faulen Zauber der Zauberformel etwa. Oder her mit einer neuen Regierung, neuen Regierungsreform auch. Doch ist die Schweiz nicht gerade deshalb so erfolgreich, weil ihre Regierung als Kollegialbehörde funktioniert, der Bundesrat als Kollegium entscheidet? Ist unser Land nicht gerade deshalb so stabil, weil unser politisches System alle Kräfte in den Entscheidungsfindungsprozess einbezieht und zumindest mittelfristig auch alle wichtigen Parteien, alle großen Parteien im Bundesrat vertreten sind? Kollegialbehörde, Erfolgs- oder Auslaufmodell? Diese Frage möchte ich nun heute Abend mit zwei der besten staatspolitischen Kennern unseres Landes diskutieren. Ich begrüße, kein Geld geflossen, nein, alles gut. Ich begrüße ganz herzlich Bundeskanzler Walter Thurnherr, schön sind Sie von Bern angereist. Und ich begrüße ganz herzlich Markus Notter, langjähriger Zürcher Regierungsrat. Ja. Bundeskanzler Walter Thurnherr, ich beginne gleich mit Ihnen. Diese Woche hat ja die Session begonnen. So findet am Freitag jeweils in der Session die Bundesratssitzung statt. Es ist die letzte Bundesratssitzung in dieser Konstellation. Wird da noch gefeiert oder wird da eine ganz normale Sitzung abgehalten? Oder kommt auch etwas Wehmut auf? Vielleicht auch Nervosität bei Herrn Cassis etwa?
Also es ist nicht die letzte, wir haben am 20. Dezember die letzte. Ich wäre froh, es wäre bereits die letzte. Aber wir haben noch sogar noch Vorstöße für diese Session abzuarbeiten. Aber bei der letzten Sitzung kommt jeweils nicht Wehmut auf, aber es kommt schon, man hat dann wieder ein Jahr gemacht, man hat eine Bilanz, wir haben immerhin etwa 2600 Geschäfte pro Jahr, etwa 40 Sitzungen und das tut man dann etwas bilanzieren an diesen letzten Sitzungen, am Abend geht man essen. Also insofern ist es dann schon eine spezielle Sitzung, aber das ist dann leider erst in 2-3 Wochen.
Aber da höre ich ein bisschen raus, dass Sie damit rechnen, dass Sie auch im neuen Jahr in derselben Konstellation wieder zusammensitzen werden.
Ja, ich gehe jetzt einmal davon aus. Das Parlament wählt natürlich, aber wobei ich muss aufpassen, ich habe am Vorabend der Wiederwahl von Herrn Blocher damals vorausgesagt, dass er wiedergewählt würde. Also ich sage jetzt da nichts. Aber eigentlich gehe ich jetzt davon aus, wir werden ja das nicht so machen wie in anderen Regierungen. Bei gewissen Kantonen ist es auch so, dass man nach der Gesamterneuerungswahl wieder die Departemente neu verteilt. Das ist bei uns nicht so, es sei denn, es ist eine Wiederwahl, eine Neuwahl, dann macht man das. Aber sonst geht es eigentlich normal weiter.
Und Nervosität ist da jetzt nicht mehr zu spüren? Hat sich das ein bisschen gelegt auch bei einzelnen Vertretern des Bundesrates?
Dort, wo es gab, hat sich etwas gelegt. An anderen Orten herrschte, war es jetzt nicht so nervös, glaube ich. So im Allgemeinen geht man davon aus und ist ja auch ein Prinzip in der Schweiz, dass man die Bundesräte wieder wählt.
Und den Bundeskanzler auch.
Und den Bundeskanzler auch. Es gibt genau an diesem 11. werden nicht nur die Bundesräte, sondern auch der Bundeskanzler. Also bitte melden Sie sich bei den Parlamentariern, die Sie kennen. Unterstützen Sie mich bei dieser Wahl.
Ich gehe jetzt dann dazwischen, weil wir da keine Wahlveranstaltung haben. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen diese Diskussion, die ja doch entfacht ist, um die Zauberformel noch ein bisschen vertiefen. Es geht um die Zusammensetzung des Bundesrates, Arithmetik geht es auch. Ist das nicht eine Nonsensdiskussion, Markus Notter?
Ja, Nonsens. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, geht es ja eigentlich immer um politische Einflussnahme, um politische Macht. Und das kann man natürlich auch etwas verschleiern, indem man sagt, es geht um um Formeln und man müsse das so und so machen und das hat dann etwas Objektives, oder? Und da verschleiert man dann eigentlich, um was es wirklich geht. Es geht um politische Einflussnahme, es geht um die Frage, wer soll in dieser Regierung Einfluss haben. Und das ist eine legitime Frage und auch eine, das ist ja, das Parlament muss das entscheiden. Ein entscheidender Unterschied aus meiner Sicht verglichen mit anderen parlamentarischen Regierungssystemen ist, dass wir zwar relativ sicher sein können, wer gewählt wird, oder? Aber ganz sicher sind wir nicht, oder? Aber was wir ganz sicher wissen, dass wir am Abend dieser Bundesratswahl wieder eine Regierung haben. Oder? Und das ist in anderen Ländern nach Gesamterneuerungswahlen im Parlament nicht so.
Ja, nicht nur, oder? Nach Gesamterneuerungswahlen.
Aber dann gibt es mal eine Regierung. Aber ich erinnere daran, dass in Belgien ist eine Regierungsbildung über anderthalb Jahre hat das gedauert. Sie erleben das, was jetzt in Israel passiert. Oder? Da gibt es jetzt zum x-ten Mal Neuwahlen. Spanien wählt jetzt bald auch wieder zum dritten oder vierten Mal. Es ist ein wesentlicher Unterschied im Regierungssystem, dass wir eigentlich entspannt vor dem Fernseher sitzen können und die Frage beschränkt sich darauf, ist es Herr C oder ist es Frau R oder ist es A oder B. Aber am Schluss sind wieder sieben gewählt und es gibt wieder eine Regierung. Und das ist schon beruhigend.
Und welche Rolle spielt in dieser Diskussion die Zauberformel für Sie?
Die Zauberformel, da geht es eben wirklich um die Einflussnahme, die Frage, wie ist die Zusammensetzung. Und da kann man unterschiedliche Auffassungen haben. Und das hat sich auch immer mal wieder verändert, aber relativ langsam.
Aber welche Auffassung ist Ihre Auffassung? Die Zürcher Regierung braucht ja beispielsweise auch keine Zauberformel. Oder braucht sie immer noch nicht?
Das muss man sagen. Oder die kantonalen Regierungen werden heute vom Volk gewählt, direkt. Da können Sie keine Zauberformel irgendjemandem aufoktroyieren, oder? Da sitzen die Leute zu Hause vor einem Zettel mit sieben Linien und schreiben irgendwas rauf und dann kommt irgendwas raus. Im Kanton Zürich hatten wir die schmerzliche Situation, dass zwischen 1963 und 1991 nur ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin in der siebenköpfigen Regierung war. Schlimmer Verstoß gegen den Zauber, oder? Aber das Volk hat gewählt. Und 1991 hat sich das dann verändert. Also das ist ein Unterschied, ob Sie eine Parlamentswahl haben der Regierung oder eine Volkswahl. Parlament, da können Sie sich zusammenfinden, da können Sie Sitzungen machen, da können Sie an geheimen oder weniger geheimen Orten Absprachen treffen. Das können Sie bei einer Volkswahl so nicht.
Walter Thornherr, wird die Diskussion um die Zauberformel überhöht?
Ja, also die Zauberformel, die heißt zwar schon seit 1959 Zauberformel, die hieß relativ schnell einmal Zauberformel. Sie entstand bereits aber 1951 eigentlich in den Debatten, aber diesen statischen Beigeschmack, so diesen Charakter einer natürlichen, unabänderlichen Konstante, die hat ja erst erhalten, weil in den nächsten 20 Jahren sich die Parteistärken fast nicht verschoben haben. Oder sich die Reihenfolge der Parteien eigentlich bis 1979 eigentlich gleich blieben. Aber es gab weder eine gesetzliche Basis noch eine Basis in der Verfassung, noch hat es eigentlich eine intrinsisch zwingende Logik. Es hätte genauso gut 3-2-1-1 sein können oder 2-2-1-1-1. Und es war dann einfach in dieser Konstellation etwas, wo man den Freisinnigen ans Bein ginken konnte und dann hat man gesagt, jetzt machen wir diese neue Zauberformel so. Aber es wird, wie soll ich sagen, es hat sich in der Zeit dann etwas, zwei Tendenzen haben sich dann etwas entwickelt. Die eine, dass es nicht gut ist, wenn der Bundesrat anders zusammengesetzt ist als die Verteilung der Parteien im Parlament und dass man das anpassen sollte. Und das zweite ist, dass man es dabei überhaupt nicht brisant hat. Also man hat, oder ich habe immer gesagt, der Unterschied, der viel fach unterschätzt wird zwischen uns und den anderen Regierungen in Europa ist, die anderen haben eine Verfassung und wechseln ständig ihre Regierung aus. Wir haben eine Regierung und wechseln ständig unsere Verfassung aus, alle drei Monate. Und wir wählen praktisch nicht ab. Es gab sehr selten Abwahlen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn in diesem Zusammenhang wieder einmal das Thema, das auch schon aufgekommen ist, der Amtszeitbeschränkung, das würde dann diesen natürlichen Abgleich dann etwas erleichtern. Nicht, dass meine 1848, da blieben Leute 24 Jahre im Bundesrat. Oder?
Hatte aber auch einen Grund.
Hatte auch einen Grund.
Es gab keine Pensionsregelung.
Die sind dann ziemlich. Ja, als Stampfli zurückgetreten ist, hat er gesagt, er müsse jetzt noch einer anderen Beschäftigung nachgehen. Er habe seiner Familie versprochen, er müsse wieder etwas Geld verdienen.
Sehr gut. Jetzt haben Sie gesagt, vorhin der FDP ans Bein oder den Freisinn ans Bein ginken. Jetzt Ihre CVP könnte das ja jetzt auch tun. Sie hat eine relativ große Fraktionsstärke. Jetzt haben aber die Delegierten entschieden, dass sie eben den Herrn Gassis nicht zittern lassen. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass CVP-Präsident Gary Pfister ein bisschen unglücklich war. Er hätte die FDP gerne länger zappeln.
Nein, das ist ein sehr glücklicher Präsident, weil er eine große Fraktion es anführt. Und ich glaube, also ich möchte das jetzt nicht näher kommentieren, aber ich glaube, das haben Sie einfach in der Fraktion entschieden. Ich war dort nicht dabei, bewusst nicht dabei, weil wir haben da so gewisse Governance-Regeln, aber bewusst so entschieden, weil man auch nicht falsche Signale setzen wollte. Das wäre auch etwas komisch gewesen, jemanden anzuhören und damit den Eindruck zu erwecken, ja, es sei praktisch schon halb gewählt und dann bekommt er dann wenig Stimmen oder keine, oder?
Aber mit einer grünen Bundesrätin wäre Ihre CVP-Bundesrätin Viola Amherd das Zünglein an der Waage. Jetzt ist es mehr Karin Keller-Sutter. Das wäre doch ziemlich verlockend für die CVP.
Es ist sowieso ein bisschen eine falsche Vorstellung, wenn die Bundesräte als so Parteivertreter angeschaut werden. Das ist etwas, das man allen sagt, wenn sie einmal im Bundesrat sind, du bist jetzt nicht mehr Parteipräsident oder Parteivertreter, sondern du bist jetzt in erster Linie Bundesrat. Und das heißt, du musst auch damit leben können, eine andere Position zu vertreten. Und oft, ich sehe das wirklich ab und zu, zum Beispiel darum, wenn es darum geht, eine Abstimmungsvorlage, wer vertritt sie gegen außen? Die Bundesräte treten auf im Fernsehen und so. Dann meldet sich ab und zu auch ein SVP-Bundesrat, wenn es gegen die eigene Partei geht, weil man eben nicht nur SVP-Vertreter ist. Das schwingt natürlich immer mit, aber man ist in erster Linie dann Teil des Kollegiums.
Sie haben da meine nächste Frage vorweggenommen, also diese Distanzierung zur eigenen Partei, das ist nicht eine mehr, das ist eine Realität, das wird so gelebt.
Ja, es wird unterschiedlich gelebt, gehört natürlich auch ein bisschen zum Charakter, aber es wird schon angestrebt, es wird auch immer wieder gesagt und es ist nicht gern gesehen, wenn man von seiner Partei spricht im Bundesrat. Also jemand, der das als Argument braucht, meine Partei ist dann auch dieser Meinung. Das zählt dann überhaupt nicht. Also es ist schon das Verständnis, das ist ein Kollegium, das sich jetzt selbst versucht, eine Meinung zu bilden und die dann vertritt, auch gegenüber den eigenen Parteien. Und manchmal ist der Wissensvorsprung auch ein bisschen größer als in den Fraktionen und deshalb ist das auch legitim. Es ist eine Funktion, die sehr zur Schweiz passt.
Jetzt hat sich ja die Zusammensetzung der Regierung verändert im letzten Jahr. Mehr Frauen sind jetzt 3 Frauen in der Regierung. Hat sich auch die Stimmung verändert, die Diskussion? Es werden mehr Mitberichte beispielsweise eingereicht?
Ja, also man sieht das nicht an den Mitberichten, aber die Stimmung ist schon anders. Es ist einfach eine andere Kultur, wenn es gemischte Teams sind. Also ich nehme an, das ist im Kanton auch so. Und das ist eigentlich wirklich nicht zum Nachteil, sondern zum Vorteil. Die Diskussionen sind eigentlich besser. Es kommt aber immer auf die Einzelperson an, wie sich einer vorbereitet oder eine vorbereitet, wie sie sich eingibt in die Diskussion. Und da gibt es eine Kultur, die sich so heranbildet. Man gewinnt keine Freunde im Bundesrat, wenn man 14-minütige Vorträge haltet. Also da geht es auch ein bisschen darum.
Was heißt besser, sachbezogener?
Ja, es lohnt sich im Bundesrat nüchtern zu sein, sehr sachlich. Es sind keine Kameras angestellt. Es gibt sehr, man versucht, die anderen zu überzeugen, man gibt also auch dem anderen recht, man kann seine Meinung ändern. Es kommt nicht so häufig vor, dass man eben lange Vorträge hält oder einen auf frustriert macht. Wenn Sie so entscheiden, dann höre ich auf, so, das zählt nicht. Also das ist eigentlich eine sehr gute und zum Teil erstaunlich vertiefte. Wir haben gerade letzte Bundesratssitzung, haben wir gestaunt nachher, wir haben also von den Abwässern und den ganz chemischen Prozessen, die da im Zusammenhang mit irgendwelchen Pestiziden haben wir diskutiert, bis zu den Libra-Währungen und anderen. Also wir haben sehr vertiefte Diskussionen geführt, eine Stunde zum Teil für ein Thema. Da geht man wieder weiter, einzelne Dinge überspringt man dann relativ locker, aber einzelne Dinge wirklich, wird das sehr sachlich, sehr vertieft geführt. Natürlich mit der Vorarbeit der Verwaltung.
Mhm. Markus Notter, Sie haben vor einem Jahr einen bemerkenswerten Essay geschrieben über unsere Landesregierung und Sie sagen in diesem Essay, nicht wer im Bundesrat sitzt, zählt, sondern dass es 7 Personen sind. Ich glaube, das sehen Ihre Sozialdemokraten etwas anders.
Gut, das ist ein bisschen überspitzt und auch auf diese verfassungsmäßige Situation bezogen, dass wir eben eine Regierung haben mit 7 einzeln gewählten Mitgliedern und dass es am Schluss wirklich darauf ankommt, dass diese 7 gewählt sind, dann ist das die Regierung. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wer dabei ist, das ist klar. Ich war 16 Jahre in dieser Regierung hier im Kanton Zürich. Ich habe jedes Mal, wenn nur auch ein Mitglied gewechselt hat, festgestellt, dass das Team ein anderes ist. Die Diskussion hat sich verändert. Und das spielt schon eine Rolle, wer dabei ist. Aber man kann es nicht so genau voraussagen. Nicht wahr? Da gibt es Leute, strahlende Menschen auf Plakaten, die werden gewählt und sind da in dieser Regierung. Und plötzlich strahlen die anders oder gar nicht. Und man weiß nicht so genau, wie es funktioniert. Oder? Ja. Also das ist eine Erfahrung, die ich auch... manchmal ist fast wichtiger, ob jemand ein zuversichtlicher, forscher Mensch ist, der irgendwie an die Zukunft glaubt, oder ein ängstlicher, eher etwas lavierender Mensch oder so, also ob er ein Sozialdemokrat oder ein CVP-Mensch oder ein FDP-Mensch ist. Manchmal ist das wichtiger, für gewisse Themen ist es wichtiger, ob man sagt, okay, wir packen das, wir machen das, und dann spielt eben Parteipolitik nicht immer so eine große Rolle. Und deshalb ist es auch für die Parteien manchmal eine Überraschung, wie ihre Vertreter sich in diesem Gremium entwickeln. Manchmal ganz nett, oder? Ist man auch, muss man sagen, doch, ist etwas aus ihnen geworden. Aber manchmal gibt es auch Entfremdungssituationen. Die Parteien müssen sich manchmal vielleicht auch fragen, weshalb ist das so? Walter Thun hat vorher angesprochen, Wissensvorsprung. Vielleicht sind die Ideen, die Vorschläge der Parteien auch nicht immer so genial. Und wenn man mehr weiß, kommt man auch zu anderen Schlüssen. Da müssten sich vielleicht die Parteien auch von ihren Vertretern in der Regierung mal was sagen lassen. Also das ist meine Erfahrung. Man weiß nicht so genau, wie es sich auswirkt, wenn X oder Y in der Regierung sitzt.
Das war jetzt... Ein mit Fokus auf die politische Couleur, mit Fokus auf die Anzahl. Sie sagen, wichtig ist, dass es 7 sind.
Das ist ja auch immer eine große Diskussion. Und seit es diesen Bundesrat gibt, seit 1848, ist auch immer die Diskussion, ob man das nicht erweitern müsse. Und dann gibt es da Argumente. Man sagt, jetzt sind, ich weiß nicht, wie viele, 8 Millionen Schweizer oder wie viele sind es? Und vorher waren es nur eine und so. Und jetzt muss man das irgendwie linear. Das finde ich eine läppische Diskussion. Ich bin der Meinung, wenn man eine Kollegialregierung hat, dann darf die Anzahl nicht allzu groß sein. Ich meine, 9 ist eigentlich schon an der oberen Grenze, weil dann gibt es schon Fraktionen.
Aber Sie haben gelesen.
Dann gibt es Gruppierungen. Ich finde, 7 ist okay. 5 wäre auch gut.
Eben, aber Christian Löwra beispielsweise, der fordert deren 9.
Ja, natürlich. Man kann auch, die Stadt Zürich wird mit 9 Stadträten oder von 9 Stadträten und Stadträtinnen regiert. Das geht auch ganz leidlich. Aber die Erfahrung ist, dass es mit 9 bereits Gruppierungen gibt. Dass es vielleicht auch eher ständige Mehrheiten gibt. Und das, finde ich, ist eine Gefahr. Aber natürlich ist, je größer die Anzahl, je mehr Mitglieder, desto einfacher ist es, alle einzubinden. Dieses Argument gibt es auch, das ist klar. Und wenn man das im Vordergrund sieht, dann muss man für eine Erweiterung sein. Ich, aus meiner Erfahrung, würde sagen, für die Funktionstauglichkeit des Gremiums würde ich das Gremium nicht größer machen.
Walter Thurner, Sie sehen sich ja als obersten Beamten, so steht es auf Ihrer Homepage, also nicht auf Ihrer, auf der des Bundeskanzlers und nicht als 8. Bundesrat. Wenn Sie sich jetzt als obersten Beamten sehen und sich vorstellen, das sind dann nicht deren 7, sondern doch deren 9, dann hätten Sie einiges an mehr Arbeit.
Ja gut, also über Arbeit, das ist nicht der springende Punkt. Das Problem bei 9 Bundesräten, das ist eine Frage, die wirklich, da hat Markus Notter völlig recht, das ist Es gibt kein Subjekt, das so oft geprüft worden ist, wie diese Frage 7 oder 9 Bundesräte. Es gab sogar einen Auftrag des Bundesrates in den 50er Jahren, einen Altbundesrat zu beauftragen, einen Bericht zu schreiben. Der hat einen 100-seitigen Bericht über diese Frage gestellt. Dann hat der Bundesrat diesen Bericht allen anderen Altbundesräten noch einmal verteilt, was sie meinen zu diesem Bericht. Es gab Motionen vor dem Krieg und nach dem Krieg. Es gab eine Volksabstimmung. Es gab alles schon und es wurde immer auf 7 sich eingemittelt. Und ich finde eigentlich aus gutem Grund, weil wenn man das Verfahren anschaut, wie Entscheide gefällt werden im Bundesrat, oder das ist eine Maschinerie. Das geht jeder dieser 2600 Geschäfte, die ich vorher erwähnt habe, ist zuerst in der Verwaltung und wird dort gescreent. Und wenn es nur eine Differenz hat, wird das ausgewiesen auf dem Antrag. Und dann kommt es in die Stäbe, in das sogenannte Mitberichtsverfahren. Dann hat jeder Bundesrat etwa 5 bis 10 Leute, die nichts anderes machen, als die Geschäfte der anderen so anzuschauen. Und dann wird es dort dann für jedes Geschäft kann es einen Mitbericht geben, also einen Antrag, man soll dann diesen Entscheid in diesem Punkt abändern, wegen dem. Und diesen Mitbericht geht dann alle 6 anderen Departemente auch. Und der andere, der Angesprochene, kann dann reagieren mit einer Stellungnahme und man kann wieder eine Replik machen. Und von all dem bekommen alle anderen eine Kopie. Und das ist dann ein sehr spannendes, sehr gutes Entscheidmechanismus. Aber wenn man sich vorstellt, es sind dann 9, was das bedeutet für diesen ganzen Wirbel. Und da muss jeder in der Sitzung, jeder seinen Mitbericht vertreten können. Und der andere muss auf jedes dieser Mitberichte Stellung nehmen können. Und das gibt dann schon eine andere Diskussionskultur. Wir haben eigentlich dann eine Sitzung mit 9 zu führen, wo alle zu jedem Punkt sprechen, ist sehr schwierig. Also das ist einfach etwas, was man mitbedenken muss. Natürlich kann man mehr mit einbeziehen. Aber nehmen wir an, wir würden das machen auf 9. Dann würden dann einfach kleinere Parteien dann sagen, ja, aber wir hätten jetzt eigentlich auch Anspruch.
Mit 11 geht es noch besser.
Am Schluss sind wir bei 35. Oder? Und das würde dann nicht so gut passen.
Das heißt, wir brauchen keine Regierungsreform?
Wir brauchen schon Überlegungen anzustellen, weil wir haben 7 Silos. Mhm. Wir haben 7 vertikal organisierte Silos und da steht der Departementschef zu oberst und der geht dann das Verantworten in der Finanzkommission oder in der Geschäftsprüfungskommission. Aber die Themen, die sind immer mehr horizontal. Sicherheit, Nachhaltigkeit, alles Mögliche, Außenpolitik, das ist alles horizontal. Und die Verwaltung arbeitet in ganz verschiedenen Ad-hoc-Gruppen untereinander. Und das gibt dann so eine, das zieht im Getriebe da, das führt zu Spannungen, weil unten dran einigen sie sich schon, können sich gar nicht so richtig einigen, wenn sie eine Differenz haben, weil jede Differenz wird in den Bundesrat gespült. Und das führt zu sehr viel Energieverlust und Reibungsverlust. Also da muss man sich schon Gedanken machen, wie man die Verwaltung anders organisiert. Aber nicht eigentlich in der falschen Diskussion 7 oder 9 oder 15 Bundesräte.
Also Matrix-Organisationen empfehlen sich ja gemeinhin nicht wirklich.
Nein.
Stärkung der Staatssekretäre ist ja auch ein Thema, das immer wieder diskutiert wird.
Auch ein uraltes Thema. Das hat Nymadeau hat schon geschrieben, 1894, man brauche 9 Staatssekretäre oder 9 Bundesräte. Das ist aber, was man sich fragen muss, muss jede Differenz in den Bundesrat? Muss wirklich, stellen Sie sich vor, heute es gibt Informatikprojekte. Wir haben 1000 größere Informatikanwendungen im Bundesrat. Für jedes dieser größeren Informatikprojekte gibt es Schlüsselübergänge, also Phasenübergänge, das ist Hermes-orientiert. Und jeder dieser Phasenübergänge muss vom Bundesrat gut geheißen werden. Die verstehen gar nicht, worum es hier geht bei diesen Informatikanwendungen. Also solche Dinge muss man wirklich überdenken.
Für Sie, Markus Notta, steht ja der Bundesrat sowieso unter Denkmalschutz. Das haben Sie jedenfalls geschrieben.
Das war natürlich auch eine provokative Formulierung, aber was ja wirklich so ist, seit es diesen Bundesrat gibt, gibt es immer Diskussionen um Reform und man hat nicht wirklich etwas groß verändert, nicht wahr? Und deshalb habe ich dann gesagt, der steht so ein bisschen fast wie unter Denkmalschutz. Ich habe jetzt gelesen, man könne auch keine Reform machen, vor allem wegen dem Sitzungszimmer, das sei so schön getäfert.
Weil das Denkmal geschützt
ist. Nein, aber es gibt Probleme, es gibt mit dieser Regierungsform auch Probleme, das muss man sagen. Eine ist angetönt worden, wir haben 7 kleine Staatspräsidenten und jeder ist der Chef über seine Verwaltung und das führt eben zu diesen 7 Silos. Ein Problem ist auch die Außenpolitik, nicht mal. Ja, Sie haben in allen anderen Ländern ein System mit einem Regierungschef und der findet in der Schweiz eigentlich keinen Partner. Die Schweiz hat darauf reagiert, meines Erachtens zu Unrecht, indem man so tut, wie wenn wir einen Präsidenten hätten, was wir aber eigentlich nicht haben. Wir haben einen Sitzungsleiter, wir haben einen Vorsitzenden, der für ein Jahr diese Sitzung, ja nicht einmal repräsentativ, der leitet die Sitzung, aber er hat eigentlich nicht die Funktion eines Regierungschefs. Und dieser hochtrabende Titel Bundespräsident stimmt eigentlich mit der Funktion nicht wirklich überein. Und jetzt hat man aber so getan in den letzten Jahren, als ob es so wäre, und dann gehen immer wieder neue Präsidenten nach Brüssel. Herr Juncker hat einmal gezählt, mit wie vielen das er es zu tun hatte, oder? Mit 8 oder so, und ist ganz verwirrt gewesen. Ich glaube, das ist nicht wirklich eine Lösung. Man müsste vielleicht halt doch auch versuchen, dieses Regierungssystem besser zu erklären und dann halt zu sagen, es gibt jemanden, der diesen Bundesrat nach außen vertritt, der hat ein Ressort, der ist der Chef des EDA, und der hat eigentlich die Stellung eines Regierungschefs. Es sind ja 7 kleine Regierungschefs eigentlich, die da sind, und man müsste vielleicht eher auf diesem Weg versuchen, diese außenpolitische Schwierigkeit zu lösen, als so zu tun, als wie wenn wir einen Bundespräsidenten hätten. Die andere Lösung ist auch oft mal diskutiert, nicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, bringt das etwas, vielleicht 2 Jahre und 2 Jahre mehr, aber das ist auch innenpolitisch dann sehr, sehr schwierig. Wir wollen jedes Jahr irgendwo mit Käsefondue und weiß nicht was die Präsidenten feiern in ihren Orten, das gehört irgendwie dazu, Identifikation wird da gestiftet und so weiter. Aber ich denke, wir müssen diese Probleme, die wir haben, nach innen und nach außen, versuchen mit innovativeren Ansätzen zu lösen. Und man müsste vielleicht halt wirklich dann auch sagen, wir haben einen, der spricht für diese Regierung, und das ist eigentlich nach außen wie ein Regierungschef, oder? Das müsste man den anderen Ländern eigentlich sagen, der hat den Status eines Regierungschefs, weil wir haben 7 Regierungschefs.
Hat er die EU ein Stück weit eingeführt? Wie sehen Sie das? Ähnliche Einschätzung wie Kollege Notta?
Ja, das wäre natürlich eine fundamentale Änderung hier, weil es ist tatsächlich so, der Bundespräsident hat überhaupt keine mehr Rechte. Er hat gewisse formale Rechte, er kann die Sitzung leiten, kann kleinere Beschlüsse selbst fällen, wenn die anderen einverstanden sind, dass er sie fällt. Er kann auswählen, wohin die Schulreise geht des Bundesrates, solche Dinge. Aber formal sind sie gleichberechtigt. Und das ist schon etwas, was man dann vor allem bei den außenpolitischen Anliegen sieht man das. Das Problem ist natürlich, dass die Schweiz nie eigentlich damit gerechnet hat, dass sie einmal Außenpolitik machen muss. Ja,
also lange durfte ja der Bundespräsident gar nicht ins Ausland reisen.
Ja, das ist bis Anfang der 90er Jahre ist er im Prinzip nur an Beerdigungen, auch das.
Und nur in der Schweiz an Beerdigungen.
De Gaulle ist gestorben, dann hat man bei De Gaulle hätte man schon dabei sein sollen, dann hat man dann gefunden, okay, bei Pompidou wurde dann der erste Bundesrat entlassen für eine Teilnahme an einer Beerdigung, aber bis in die 90er ging er nicht ins Ausland. Und das ist schon etwas, was die Stimmung etwas ausgezeichnet hat. Das war übrigens schon von Anfang an so, man hat Gefühl gehabt, die anderen machen Diplomatie, wir machen das nicht. Und Karl Spitteler wird überall, das zitiert da, gefeiert, ja. Aber Spitteler war einer derer, der gesagt hat, macht ja keinen Außenblick, das wäre der Beginn des Endes der Schweiz. Oder?
Wenn jetzt der Bundespräsident keine Macht hat, wer hat denn die Macht in Bundesbern?
Der Bundeskanzler.
Bundeskanzler.
Ja, das musste kommen. Ich hab die Frage bewusst offen gestellt, ja. Dass Nein. Ich diese Pointe habe.
Nein, die Macht ist eben, das ist der Witz der Schweiz, die Macht ist wie ein Konfitürenbrot ist die breit verstreift. So, jeder hat ein bisschen, auch bis an den Rand hinaus, hat jeder ein bisschen Konfitüre. Wehe der glaubt, er habe die Macht in der Schweiz. Weil der Bundesrat muss schauen auf das Parlament muss schauen auf die Bevölkerung. Das ist ein Riesen. Ich meine, die Schweiz im Gegensatz zu anderen Regierungen, die Regierungen, das sind in anderen Staaten, sind das Entscheidmaschinen. In der Schweiz ist die Regierung eine Konsultationsmaschine. Wir haben 80 Vernehmlassungen pro Jahr, die wir immer, überall fragen wir alle Leute, und das heißt im Vernehmlassungsgesetz, die politischen Parteien, die Kantone und die interessierten Kreise werden zur Stellungnahme eingeladen. Also alle. Und das macht man ständig, und wenn es dann einmal vernehmlassen wird, dann wird es in den Kommissionen noch einmal angehört. Und der Bundesrat, der verwaltet einfach diese ganze Konsultation. Und am Schluss findet dann noch eine Abstimmung statt. Aber es gibt in der Schweiz keine Chefs und die Forderung, wir sind ein Kollegium, ist eigentlich logisch, äquivalent wie die Aussage, wir wollen keinen König. Und deshalb hat man das auch so gemacht.
Also ich habe ja geschrieben in meinem Essay, das sei die stabilste Nichtregierung der Welt.
Genau, das war der Titel dann auch, letzten Endes. Genau. Ja, aber wenn es keine.
Ein Essay haben,
ja. Wir leiten ihn weiter. Wenn es vor allem also keine Chefs gibt, vor allem Alex, gleichberechtigte Mitglieder, die zusammen entscheiden, also dieses Kollegialitätsprinzip, von dem ihr gesprochen habt, ist das denn unser Erfolgsgeheimnis? Also ist es mehr Erfolg als Auslaufmodell? Markus Notter.
Ja, aber es ist kein Zufall, dass dieses Land dieses System hat. Das ist ja auch immer diese Diskussionen über Regierungsreformen. So wie wenn man es einen Sitzkasten gäbe und dann kann man sagen, ja, das gefällt mir jetzt noch, ich glaube, ich nehme da ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Das hat ja Gründe, dass dieses Land so regiert wird oder verwaltet wird, wie man dem auch sagen will. Das hat Gründe. Dieses Land ist heterogen. Das ist konfessionell, sprachlich, kulturell, wild durcheinander geteilt. Und das funktioniert nicht so leicht wie vielleicht andernorts. Und dieses System hat sich ja entwickelt in den Kantonen, in den Regenerationskantonen Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit diesen Kollegien. Zum Teil abgeschrieben aus französischen Revolutionsverfassungen. Das hat man dann aber tunlichst nicht gesagt. Ludwig Snell und andere hier im Kanton Zürich haben aus den französischen Revolutionsverfassungen abgeschrieben, aber haben das vertuscht, oder? Dass man diese Kollegien und so aufgebaut hat. Und das war eigentlich der Anfang dieses Regierungssystems. Und 1848 hat man bei der Bundesverfassung lange gestritten über das Parlament. Wie soll das organisiert sein? Der Bundesrat war eigentlich ziemlich klar, wie man das macht. Da gibt es dieses Kollegium und das war abgeguckt den Regierungskollegen in den Kantonen. Das war von Anfang an klar, weil wir eben nicht einen haben. Wer soll hier langjähriger Bundespräsident sein? Welche Sprache, welche Konfession, welche Partei? Deshalb wechseln wir das ab. Also, ich glaube, dieses Regierungssystem haben wir, weil es unserer politischen Kultur entspricht. Und natürlich würde man sich manchmal, habe ich ja auch als Regierungsrat gewünscht, man könnte jetzt einmal auf den Tisch hauen und sagen, Freunde, jetzt aber so, ich weiß, wie es geht. Ich habe es lange genug studiert und so, oder? Jetzt kommen wieder andere, die haben es noch nicht gelesen und haben wieder Fragen. Aber es funktioniert nicht so. Und auch wenn man sich wünschen würde, wir hätten ein Regierungssystem, das mehr Führung, mehr Leadership eigentlich zulässt, muss man wahrscheinlich sagen, wir müssen damit leben. Was nicht heißt, dass man nicht die Mechanos anschauen muss, dass man es nicht optimieren muss, dass man es auch nicht verändern muss. Das muss man. Man muss eben, also die Probleme, die wir angesprochen haben, muss man versuchen zu lösen. Aber wir kommen von diesem Kollegium, von diesem Kollegialsystem, glaube ich, kommen wir nicht weg.
Das tönt jetzt aber noch nicht so überzeugt, dass es ein Erfolgsmodell ist.
Es ist natürlich auch ein Erfolgsmodell. Für dieses Land ist das ein Erfolgsmodell. Dieses Land wird ganz brav regiert und die Leute sind recht zufrieden und es hat auch einiges sich an Entwicklung in diesem Land ist möglich geworden. Also ich meine, das ist auch international verglichen ein Erfolgsmodell, das muss man sagen. Aber es ist auch nicht dem genialen Einfall von irgendwelchen Politikern zu verdanken, sondern es ist entstanden aus dieser politischen Kultur heraus und es ist nicht eine geniale Erfindung, die man patentieren könnte und die man jetzt den Spaniern und den Israelis noch teuer verkaufen könnte. Das funktioniert hier andernorts wahrscheinlich nicht.
Jetzt gibt es aber eine Reihe von Fragen, in denen der Bundesrat durch dieses Kollegialitätsprinzip eigentlich blockiert ist, durch dieses gemeinsame Entscheiden und Ringen nach einer Lösung. Das bekannteste Thema ist wahrscheinlich da die Europafrage. Da frage ich den Präsidenten des Instituts für Europaforschung an der Universität Zürich. Das ist doch eigentlich fatal.
Ja gut, ich meine, aber das ist ja nicht zwingend mit dem Kollegialprinzip oder mit diesem Kollegium so verbunden. Ich würde mir wünschen, es gäbe ein, zwei Mitglieder, die etwas mutiger wären, was Außenpolitik anbelangt. Aber das müssten die auch miteinander dann gestalten.
Also Sie dürfen Namen nennen. Wollen. Ja. Sie haben ja, glaube ich, eine einfache Funktion wie dem, der Bundeskanzler.
Ich sehe nicht ins Gremium hinein. Ich weiß nicht, wer... da wirklich, aber ich meine, die Verankerung der Außenpolitik in der Innenpolitik ist wichtig und es ist auch, wäre auch wichtig, einmal zwei, drei mutigere Dinge zu sagen. Und da stelle ich schon fest, das glaube ich festzustellen, als alternder ehemaliger Regierungsrat, würde ich sagen, der Fokus auf die öffentliche Meinung, auf die Medien und so. Das ist schon viel stärker geworden. Und auch diese Wahrnehmung der Bundesräte als Einzelfiguren, das ist, hat schon zugenommen. Ich hatte kürzlich, sage auch keine Namen, Reden gehört von Mitgliedern kantonaler Regierung und jedes zweite Wort war «ich als». Mhm. Haben Sie gesagt. «Ich als» sowieso sage ich jetzt. «Ich als», «ich als», «ich als». Das ist etwas, da hat sich etwas verändert, oder? Und früher haben wir eher für das Kollegium gesprochen. Das war natürlich auch manchmal ein Trick, oder? Da hat man gesagt, der Regierungsrat sagt, meint, der hat das vielleicht gar nicht gewusst. Aber man ist für das Kollegium hingestanden und hat vielleicht auch einmal etwas gesagt, was noch nicht ganz alles abgeklärt war. Also ich bin der Meinung, dieses System wird uns erhalten bleiben. Ich bin nicht der Meinung, dass auch der aktuelle Bundesrat alles nur gut macht. Und ich würde mir wünschen, dass die Bundesräte etwas weniger auf öffentliche Meinung, auf ihre eigenen Parteien und ich weiß nicht was alles schielen würden, sondern auch vielleicht einmal sagen würden, was sie wirklich denken selber. Was setzt einiges voraus? Da gehen wir davon aus, dass sie das können, denken. Und dann sollen sie es aber auch sagen, oder? Und dann kann man auch eine Diskussion führen. In der Außenpolitik scheint mir das extrem zu sein. Diese Angst, sich mal festzulegen, diese Angst, einmal irgendwo vielleicht auch zu sagen, so, jetzt müssen wir einen Entscheid fällen. Das ist nicht zwingend mit dem Kollegialprinzip verbunden, sondern das hat etwas mit anderen Umständen der heutigen Art des Regierens zu tun, glaube ich.
Als Sie Regierungsratwahlen waren Sie ja damals auch mutig und haben mit dem Gesamtregierungsrat des Kantons Zürich ein Europapapier verfasst.
Das ein Buch!
Ein Buch. Ja, eben. Also, ja. Das wäre heute nicht mehr möglich, sagen Sie.
Im Zürcher Regierungsrat, das ist auch als Ehemaliger sollte man gar nicht sagen. Also es ist eine Tatsache, dieses Buch ist nur einmal rausgekommen und es gibt keine zweite und keine dritte Auflage. Oder? Das muss man sagen. Und die Situation war damals anders. Die Zürcher Regierung war mit vielen anderen auch offener, was Europapolitik anbelangt, als das heute der Fall ist. Das ist so, ja.
Walter Thurner, braucht es in so unsicheren Zeiten, wie sie jetzt auch geschildert werden, nicht eine starke Führungsfigur?
Nein. Also das wird immer wieder gefordert. Das ist wie mit den Strategien. Das ist so ein Evergreen. Man braucht jetzt eine Strategie, eine cleverere Führung. Ich habe immer gesagt, das Maximum, das man in der Schweiz einem anderen zugesteht, ist Federführung, aber nicht Führung.
Protokollführung.
Es würde dann so weit kommen, wenn der Bundesrat tatsächlich einmal führte, dann würde man dann sofort aufschreien und sagen, was macht er da eigentlich? Also alle Welt hat gelacht, als Bundesrat Merz damals im Parlament gesagt hat über das Bankgeheimnis, die werden sich die Zähne ausbeißen und so, und es wird immer wieder eingespielt. Aber Sie können sich ja einmal das Gedankenexperiment vorstellen, er hätte damals gesagt, meine Damen und Herren, ich habe mir das noch einmal überlegt, ich habe auch mit Experten gesprochen und ich glaube, wir müssen das Bankkundengeheimnis für ausländische Kunden müssen wir einmal überdenken. Das ist längerfristig, müssen wir das überarbeiten. Nehmen wir an, er hätte so etwas gesagt. Ich bin ganz sicher, auch Ihre Zeitung hätte am Tag darauf geschrieben, was ist mit Merz los? Wie lange ist der noch zu halten? Es lohnt sich in der Schweiz schon, klüger zu sein als der Durchschnitt, aber nicht wahnsinnig viel klüger. Wenn man in der Politik überleben will, dann muss man immer wieder eine Mehrheit schaffen können. Und das beißt sich da. Und insofern teile ich die Meinung von Markus Notter sehr. Das Kollegium hat diese, oder sei es aus Misstrauen gegenüber einem, der da die Weisheit gefressen hat, sei es aus Überzeugung, aber man hat Rückgriff genommen auf dieses Instrument der kollektiven Intelligenz. Das mäßigt nämlich im Kollegium, das bringt verschiedene Aspekte ein. Und das zeigt einem auch ein bisschen, wie man es verbessern könnte, wie man es besten kommunizieren könnte. Also das schafft, es wird oft vergessen in der Schweiz, die größte Errungenschaft der Schweiz in den letzten 150 Jahren war nicht meines Erachtens die Wirtschaft. Wir sind sehr gut dran, wir sind der wettbewerbsfähigsten unter allen und so, aber der eindeutig größte Errungenschaft ist, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob man protestantisch ist oder katholisch. Mhm. Das war
sagt
vor 100, im Bundesrat.
sage ich
als CVP. Es ist vor 150 Jahren ein sehr großes Thema gewesen. Aber heute, wer hat sich das einmal als Schlagzeil? Meine, heute ist die Mehrheit des Bundesrates katholisch. Das wäre undenkbar gewesen vor 200 Jahren, spielt überhaupt keine Rolle. Die blutigste Schlacht fand nicht in Sempach statt gegen die Österreicher oder in Morgan, sondern in Villmerger, die Katholiken gegen die Protestanten. Das war die blutigste Schlacht in der Schweiz. Dort steht bezeichnenderweise kein Denkmal, im Gegensatz zu den anderen Schlachtorten. Aber das war ein Thema bislang. Und das hat namentlich das Kollegium, diese Form von Regierung hat dazu beigetragen, diese Kräfte in einem Gleichgewicht zu behalten. Und es ist eine unerhörte Leistung, wenn man schaut, insbesondere diese Frage hat bei der Brexit-Diskussion noch eine Rolle gespielt. Mhm. In anderen Staaten ist das nicht so einfach. In Belgien, die Sprachenkonflikte. Das alles hat man gelöst mit einem Kollegium. Das ist eine geniale Erfindung im Prinzip. Aber das braucht ein bisschen Pflege, das muss man auch bewahren, daran muss man arbeiten. Aber insgesamt das Kollegium als System finde ich viel besser als da einen Allerweltsführer, der da sagt, okay, so wie Markus Notter vorher gesagt hat, ich habe es dann schon begriffen, ihr Lappi, folgt mir nach. Das geht in der Schweiz nicht.
Also Sie sagen, das Kollegialitätsprinzip, mit diesem Prinzip stößt die Schweiz auch in den heutigen Zeiten nicht ans Limit.
Nein. Ich finde, schauen Sie aus dem Fenster, wenn es da eines hätte. Wir haben eine unglaubliche Situation, in diesem Land. Kein Land in Europa hat in den letzten 10 Jahren 24 Milliarden Schulden abgebaut. Die anderen haben Schulden aufgebaut. Wir haben praktisch keine Arbeitslosigkeit. Wir haben super Universitäten. Es gibt kaum ein Land, das so gut dasteht, noch, Klammer geschlossen, wie die Schweiz. Und das kommt insbesondere auch darauf, wie wir uns selbst regieren.
Dennoch hat man den Eindruck, dass die Schweiz sich nur auf Druck von außen hin oftmals bewegt, dass Sachzwänge dominieren und eigentlich nicht dieser hochgelobte Willensbildungsprozess, den wir uns gerne zuschreiben.
Ja, also es wird schon eine Willensbildung geben, aber sie ist halt also Durchwurstelbildung, ist das eine so. Eben, wir sind nicht so die Strategen. Wir sind gut im Durchwursteln, sind sehr gute Taktiker. Aber in der Regel ist die Autorität, die von einem Papier ausgeht, in der Schweiz nicht wahnsinnig anerkannt. Oder so eine Strategie aufzuheben in der Schweiz, das macht nicht wahnsinnig viel Eindruck. Und in einer direkten Demokratie ist es auch nicht lange lebensfähig. Oder? Also, da kommt einer, macht eine Initiative und stützt die ganze Strategie in eine andere Richtung. Also Strategie hat ja an sich etwas Längerfristiges. Und in der Schweiz funktioniert man halt ab und zu. Und wir sind nicht so schlecht gefahren. Ich bedauere es zum Teil auch, dass man nicht über die Tagesgrenze oder Monatsgrenze oder Quartalsgrenze hinausdenkt. Aber es hat sich in der Schweiz jetzt so eingespielt, dass das gar nicht so schlecht gelungen ist.
Und es gibt manchmal schon auch Vordenker. Manchmal ist sogar der Bundesrat ein Vordenker. Ich möchte das Beispiel, das du vorher erwähnt hast, Bankgeheimnis erwähnen. 1976 hat der Bundesrat in der Vorlage für die internationale Rechtshilfe in Strafsachen geschrieben, wir müssten uns überlegen, ob dieser Ausschluss der Rechtshilfe für Fiskaldelikte auf die Dauer noch aufrechterhalten werden kann, und hat dann prophezeit, es könnte der Schweiz einmal zu großem Nachteil gereichen, wenn wir das nicht rechtzeitig in Ordnung bringen, und wollte dort eine sehr schlaue Vorregelung einbringen. Er sagt, dort, wo es im Interesse der Schweiz ist, solle man Rechtshilfe gewähren können. Dummerweise war das Parlament aber noch nicht so weit, 1976. Und dann hat es auch der Bundesrat wieder vergessen, leider. Also es gibt schon auch Situationen, wo man auch vorausschauend ist, in anderen Bereichen auch. Also ein Kollegium oder eine Kollegialregierung muss nicht immer nur den Verhältnissen hinterher hinken. Man kann auch einmal als Kollegium vorausdenken. Und wenn man Glück hat, dann findet man eine Mehrheit im Parlament, aber vielleicht auch nicht. Oder? Das schließt sich eben nicht aus.
Sie als Regierungsrat hatten ja selbst auch immer einen Gestaltungsanspruch. Fehlt Ihnen dieser Gestaltungswille, dieser Gestaltungsanspruch der heutigen Exekutiven kantonal im Bundesbern ein bisschen?
Ich glaube, man kann das nicht so generell sagen. Oder es gibt doch immer noch auch Bundesräte, gehe ich davon aus, Regierungsräte, Regierungsrätinnen, die diesen Gestaltungswillen haben. Aber ich kenne auch andere, oder? Das ist so. Ich kenne auch andere. Es gibt Leute, die große Anstrengungen unternehmen, um ein solches Amt zu bekommen. Und wenn sie es haben, hat man den Eindruck, jetzt wissen sie nicht so genau, was sie damit machen wollen, oder? Und sie ist vielleicht auch das Ziel erreicht, sie sind es schon, oder? Und wenn sie es nur sein wollen, oder, dann genügt das. Das gibt es auch. Aber ich glaube, man kann nicht generell sagen, dass es dass die heutigen Exekutivpolitikerinnen und Politiker keinen Gestaltungswillen haben. Aber es gibt gewisse Hindernisse, würde ich einmal sagen. Und wenn Sie Gestaltungswillen haben, dann müssen Sie auch gewisse Dinge verändern wollen. Dann müssen Sie auch gewisse Dinge vielleicht sagen, die unangenehm sind. Und ich glaube, es ist heute schwieriger, unangenehme Dinge zu sagen, weil sie befürchten müssen. Jetzt kommt die berühmte Mediengeschichte.
Ja, ich bin vorbereitet, nehme einen Schluck Wasser.
Muss jetzt ja kommen. Weil man doch eben, aber es ist so, weil man befürchten muss, dass man in den Medien mit all diesen Mechanos, die es heute gibt, irgendwo unter die Räder kommt. Diese Shitstorms, die es da gibt und so, das gab es zu meiner Zeit ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja eine glückliche Person, weil ich als Politiker all dem noch ausweichen konnte. Als ich zurückgetreten bin 2011, hat die Gesundheitsdirektion mit Twitter angefangen im Kanton Zürich. Da waren, glaube ich, 9 Follower oder 10. Und ich habe dem Heiniger gesagt, lad doch die am Abend einmal auf ein Bier ein, das ist doch eigentlich effizienter, oder? Heute sind das, ich weiß nicht, wahrscheinlich 1000 oder so. Das hat sich wirklich völlig verändert. Ich glaube aber, dass diese Situation nicht einer mutigeren oder dem Mut der Exekutivpolitiker nicht zuträglich war, sondern im Gegenteil.
Also die sozialen Medien, vielleicht auch die traditionellen, die haben eigentlich eher hemmend auf das Regieren gewirkt.
Es ist auch so, dass ich hatte ja mit der Bundesverwaltung ein bisschen zu tun, mit einem Auftrag, den ich da hatte und so. Ich spüre auch in der Bundesverwaltung viel Angst. Wenn Sie sagen, diese Computer, die ihr da habt, das nützt mir nichts, ich kaufe es irgendwo anders ein oder so, dann sagen die, oh, das geht nicht, da gibt es eine Regel. Und das ist die Finanzkontrolle. Es ist unglaublich viel Angst, auch in der Verwaltung vorhanden. Und zwar Angst vor angeblichen Skandalen. Nicht wahr? Ich war hier ja einmal Präsident des Museumsrates. Ich musste, glaube ich, jedes Jahr wieder neue Formulare ausfüllen und bestätigen, dass unser Direktor ein anständiger Mensch ist, dass er niemandem nachsteigt und. Immer wenn im Bundesbern irgendwo ein sogenannter Skandal war, hat das Personalamt wieder ein Formular entdeckt oder erfunden und dann muss man das wieder unterschreiben. Diese Stimmung, die da ist, es dürfen keine Fehler passieren. Jeder Fehler ist ein großer Skandal. Man muss dem präventiv schon Einhalt geben. Da gibt es eine Angstkultur und Angst ist schlecht für den Kopf. Man denkt dann nicht mehr gut, oder? Und das muss ich sagen, das ist etwas, was in den letzten Jahren zugenommen hat. Und das müsste man wieder wegkriegen. Man muss angstfrei politisieren und auch einmal etwas sagen, was vielleicht blöd ist und sich aber im Nachhinein dann vielleicht als nicht so blöd herausstellt.
Jetzt driften wir schon fast ein bisschen in die Psychologie ab. Jetzt möchte ich trotzdem noch ein bisschen zurückkommen zum Kollegialitätsprinzip. Besteht, Walter Thurnherr, beim Kollegialitätsprinzip nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass man Entscheidungen ausweicht?
Ja, die besteht natürlich sowieso. Also das ist natürlich in der Schweiz so, dass man Entscheidungen aufschiebt, dass man Sachzwänge erwartet. Aber das ist auch wahrscheinlich auch in Frankreich so. Dort hätten sie auch eine Reihe von Entscheidungen zu fällen und das wird dann auch aufgeschoben. Das hängt nicht so sehr am Kollegialsystem. Das Kollegialsystem hat andere Nachteile, sage ich einmal, dass man sich eben... Ich habe einmal einem Bundesrat vor 20 Jahren gesagt, warum sagst du eigentlich immer der Bundesrat? Warum sagst du nicht, wir haben entschieden, statt der Bundesrat hat entschieden? Aber es gibt so eine gewisse Distanz. Das sind so die, wie, wenn es dann gut kommt, dann war es dann schon er. Aber wenn es schlecht war, dann war es der da, der Bundesrat. Und das hat so dazu geführt, dass eigentlich das Kollegialsystem besteht im Prinzip aus drei Teilen im Wesentlichen. Gemeinsam entscheiden, rechtlich gleichberechtigt, gemeinsam die gefällten Entscheid nach außen vertreten und dann drittens gemeinsam den Entscheid auch verantworten. Und vor allem im dritten Bereich, glaube ich, ist das Kollegialprinzip nicht toter, aber bewusstloser Buchstabe geworden, weil das hat dazu geführt, dass man trotz allem die Verantwortung dann dem Außenminister zuschiebt oder dem Innenminister oder wer es dann auch immer ist. Man ist als Kollegialbehörde früher viel geschlossener aufgetreten. Ich habe einmal geschaut, auch wie die Medien übrigens über den Bundesrat berichtet haben. 50er Jahre, 60er Jahre war es immer der Bundesrat. Man hat nie gesagt, der Außenminister oder Bonvin, sondern man hat immer gesagt, der Bundesrat hat entschieden. Heute ist es Perse, ist es Parmelin, ist es so. Diese Personifizierung, diese bringt natürlich die Kollegialbeziehung etwas unter Druck und führt auch zu einer gewissen Aufweichung in diesem dritten Bereich der Verantwortung. Aber an sich, das Aufschieben ist etwas, was man überall sieht. Das sieht man auch in der Verwaltung.
Wobei die Zeiten sind schon ein bisschen harmonischer, wie auch schon, wenn ich an die Zeit denke, wo Blocher, Gouchmann, Galmiret im Bundesrat saß.
Ja, waren aber, oder da flogen schon zum Teil die Fetzen. Aber es ist auch nicht so, dass es heute so eine Schmuse, es wird ab und zu gesagt, es sei so eine Schmusekurs. Das ist überhaupt nicht so. Das ist zum Teil recht. Nicht giftig, aber sehr klar, dass man anderer Meinung ist. Die scheuen sich also nicht. Und da sind eigentlich alle acht oder so, sind da zum Teil gegensätzlicher Meinung. Das ist nicht, heute war es so und früher war es, als die Zeit, die Sie ansprechen, Gouchmann, Blocher, Galmiret, das war dann fundamentaler. Da gab es zum Beispiel, Schweiz Tourismus braucht keine Unterstützung. Fertig, Schluss. Heute würde man vielleicht sagen, braucht nicht so viel Unterstützung. Aber manchmal hat man das auch ein bisschen gebraucht, um ein bisschen die Diskussion zu suchen. Es gab verschiedene Themen, sind etwas verknöchert in der Schweiz. Und da ist es manchmal ein Grundsatz, Mitbericht ist manchmal ganz gut.
Und dort war ja teilweise auch das Problem der Vertretung gegen außen.
Ja, das war dort vor allem das Problem, dass man gewisse Dinge eigentlich vorwegnahm und sagt, der Bundesrat kann dann entscheiden, wie er möchte, aber ihr müsst wissen, ich bin gegen Schengen. Und so. Und das ist natürlich nicht kollegial. Kollegial heißt eigentlich, dass man den Entscheid auch gegen außen vertritt, wenn er einmal gefällt worden ist. Und dann kann man da nicht gut sagen, ich lüge nicht. Und ich sage, man weiß, man nimmt auch Rücksicht im Bundesrat, wenn man weiß, das ist jetzt für eine Person sehr schwierig gefallen, dann nimmt man ihn auch ein bisschen zurück und setzt ihn ein bisschen ins zweite Glied, dass man ihn nicht jetzt gerade noch zwingt, an einer Pressekonferenz das Gegenteil von dem zu behaupten, was er vorher gesagt hat. Aber in der Regel ist schon die Erwartung da, wenn einmal Entscheid gefällt ist, dann hält man sich daran.
Wie viel Opposition verträgt es innerhalb des Bundesrates?
Viel. Es gibt überhaupt keinen Anspruch auf Übereinstimmung. Es gibt zu jedem weißen... Oder unsere Geschäfte sind in vier Farben gegliedert. Orange sind die Problemlosen. Das sind CVP-Farbe, sage ich immer. Orange. Das sind diese, die keinen Widerspruch erzeugt haben in der Verwaltung. Dann die Weißen, das sind die Umstrittenen. Die Grünen, die sind die Vertraulichen. Die Blauen sind die Vorstöße. Und die Weißen, die Umstrittenen, da wird wirklich, geht man von Geschäft zu Geschäft und da geht jedes Geschäft, gibt Widerspruch. Da gibt es immer Opposition. Und das ist auch gut, dann muss jeder seinen Mitbericht begründen. Stellungnahme, Diskussion, Entscheid. Manchmal sieht man, wie die Stimmung läuft, aber es drücken sich oft alle zum selben Geschäft einmal aus. Und dann sieht man ungefähr, wie das hingeht. Und das ist überhaupt nicht eine harmonische, du hast schon recht und darf ich dir noch den Ball zuwerfen, Diskussion, sondern das ist wirklich eine harte Diskussion.
Aber dieses Ringen dauert über Monate dann.
Ja, zum Teil wird das Geschäft auch wieder zurückgegeben. Also schau dir das noch einmal an. Und dann muss er konsultieren mit den anderen. Kommt vorbei, macht neue Vorschläge, macht ein Aussprachepapier statt einen Antrag. Also eine Diskussion mit verschiedenen Varianten. Das gibt es alles, diese Manöver. Das zieht sich zum Teil recht lange hin. Und dann heißt es dann wieder in den Medien, er wurde abgebremst. Aber eigentlich ist es eine gute Diskussionskultur, bis man sich einmal durchgerungen hat zu einem Entscheid. Das ist eben kollektive Intelligenz.
Also das glaube ich auch, das ist eine Stärke dieses Systems. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich bei meinen Regierungskollegen mit meinen Argumenten nicht durchkomme, wie will ich mit den gleichen, mit den Argumenten dann beim Parlament und in der Öffentlichkeit durchkommen? Aber was entscheidend ist, meines Erachtens, wenn gefragt wird, wie viel Opposition verträgt es, es darf meines Erachtens keine starren Fronten geben. Wenn immer die gleichen zwei oder drei immer die Opposition sind, und die immer gleichen vier oder fünf, dann wird es schwierig, oder? Weil dann wird es eben auch, dann ist es nicht interessant, dann ist es nicht wirklich. Ja. Und wenn das, und das kann Konstellationen geben, wo das so ist, dann leidet dieses Kollegialsystem. Es lebt davon, dass der Einzelne, die Einzelne mit ihren Argumenten sich einbringt und diskutiert und dass es auch nicht Vorabsprachen gibt. Das ist auch der Tod des Kollegialsystems meines Erachtens, wenn es starre Vorabsprachen gibt und die zwei, drei oder im schlechteren Fall vier haben es eigentlich schon vereinbart und es findet die Entscheidfindung nicht in der Sitzung statt, sondern irgendwo anders. Das ist der Tod des Kollegialsystems. Das hat in der Stadt Zürich vor langer, langer, langer Zeit, nicht jetzt, hat das bei diesem Neuner-Kollegium hat es das einmal gegeben. Man hat sich beim Finanzvorstand getroffen, oder die Mehrheit, und man hat die Dinge besprochen und ist dann in die Sitzung gegangen mit dem Wissen, wie entschieden wird. Und das ist das Ende des Kollegial.
Bei den Solothurnern. Die Solothurner haben die Regierungssitzung öffentlich.
Ja gut, da treffen sie sich vorher auch.
Aber da kommt nie einer. Manchmal kommt einer. Beim Bundesrat kämen sie.
Die SP träumte ja apropos Opposition lange davon, die SVP aus dem Bundesrat zu werfen. Jetzt sind sie nahe dran. Werden die Nachfolge des jetzt noch SP-Parteichefs Löwra aufgleisen oder begleiten? Sind diese Träume tempi passati?
Also da bin ich der Falsche, der dazu etwas sagen muss. Aber diese Aufgabe, die ich da übernommen habe, beinhaltet ja auch nicht, dass ich den Nachfolger bestimme. Leider. Das ist nicht so. Sondern es ist der Prozess, der da
also Sie wurden als Juristen angefragt und ich nicht.
Ja, es ist günstiger, als wenn Sie ein Personalbüro da irgendwo eingekauft
bist. Ein Headhunter.
Ja, genau. Man kann nicht. Nein, also deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber das ist auch wieder diese Frage Regierungszusammensetzung. Das hat es in Ende der 70er Jahre auch einmal gegeben, eine Mitte-Links-Regierung, nachdem die CVP etwas sich geöffnet hat und so, hatte man mal die Idee, man könnte eine Mitte-Links-Regierung machen, dann Mitte-Rechts und so weiter. Aber ich meine, eben dieses System ist dem System ist nicht gedient, wenn man wahrscheinlich jemanden voll rausschmeißt, oder? Weil dann die Verantwortungsfrage eben auch eine ist, die dann etwas anders liegt, oder? Und ob das dann im Interesse der die Regierungsmitglieder stellenden Parteien ist, bin ich nicht so sicher.
Aber Sie glauben, es ist doch ganz okay so, dass jetzt die Grünen noch ein bisschen warten müssen, bis sie da eingebunden werden?
Dazu habe ich keine Stellung genommen. Ich meine, rein jetzt von meiner politischen Einstellung her würde ich mir wünschen, der Bundesrat wäre etwas grüner und etwas sozialer. Das ist so, oder?
Grün ist die Hoffnung.
Grün ist, ja, genau. Aber ich glaube auch nicht realistisch, dass das jetzt am, was ist das, nächsten?
Am 11. Morgen in einer Woche.
Dezember stattfinden wird. Das glaube ich nicht. Das widerspricht den bisherigen Erfahrungen.
Sie haben ja den Bundesrat auch schon als Teamschulung bezeichnet. Walter Thornherr, der Bundesrat, ein Trainingslager für Teambildung?
Nein, aber es fördert sicher ein bisschen eine Vorstellung, was es bedeutet, in einem Team zu entscheiden. Das ist vielleicht etwas jetzt verwegen, aber viele von diesen Leuten sind ja Einzelkämpfer bis zu dem Punkt, wo sie im Bundesrat, und dann werden sie gezwungen und sie werden ja dann auch eingeführt vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler. Wie führt man eigentlich in einer Bundesregierung? Das ist wirklich als Kollegialbehörde dann auch zu leben und nicht nur dem Gesetzesbuchstaben nachzuleben, sondern das muss man auch irgendwie verstehen. Es kann ja, stützt ja nicht nur auf Voraussetzungen ab, die im Gesetz sind, sondern auch, wie man selber teilnehmen will. Und da haben schon einige auch eine Entwicklung durchgemacht. Es gibt auch Bundesräte, die zum Teil sogar dem Gremium helfen und sagen, wenn ihr es so sagt, dann habt dann meine Partei folgendes Argument da auf Lager. Also ich würde es dann schon etwas anders verkaufen. Solche Dinge passieren im Bundesrat. Also das ist auch eine Schulung, sobald das einer einmal Präsident wird. Das bedeutet, dass er eine gewisse Verantwortung hat, dass man zu einem Entscheid kommt. Da muss er ein bisschen mit den Leuten sprechen, muss Kompromissvorschläge vorbereiten, muss sich überlegen, okay, was wäre dann eine konstruktive Alternative? Oder wenn er merkt, die Stimmung ist nicht gut. Da lernt jeder ein bisschen, wenn er Bundespräsident ist. Und das ist keine schlechte Erfahrung.
Sie lächeln dabei. Also ich glaube, wir haben jetzt da auf der Bühne zwei Fans des Kollegialitätsprinzips. Ja. Gäbe es trotzdem Alternativen, die prüfenswert wären? Gibt es auch andere Länder? Sie sprechen immer wieder von der parlamentarischen Demokratie, im parlamentarischen System. Gibt es doch Dinge, die die Schweiz abschauen kann?
Ja, ich glaube schon. Also ich war jetzt in verschiedenen Ländern meine Amtskollegen besuchen und mit ihnen zu sprechen, wie das läuft. Da gibt es auch gute Entscheidungen. Es gibt gewisse Dinge, die entscheiden andere Regierungen nicht mehr. Also eben, was ich vorher gesagt hatte, Informatikprojekte entscheidet man in Deutschland nicht auf Regierungsniveau. Das ist einfach nicht sachgerecht. Aber so insgesamt würde ich sagen, fahren wir nicht schlecht. Können auch andere bei uns etwas abschauen. Wir haben von mir aus gesehen viel weniger Juristen, aber dafür von allen Seiten ein gutes. Ich sage nichts gegen Juristen, aber manchmal hat es auch, in Brüssel hat es mal viel zu viele Juristen, es hat viel zu wenig Historiker in Brüssel, aber es hat ein bisschen dieses Verständnis, dass man von allen Seiten ein Problem beleuchtet, von allen Regionen, von allen Branchen, und jeder bringt seine Fachkenntnis mit, das hat einen ganz gewaltigen Vorteil, und da könnten andere Regierungen von uns etwas abschneiden.
Wie sehen Sie das,
Markus Nobel? Ich meine, was gibt es für Alternativen? Es gibt das parlamentarische Regierungssystem. Das heißt, es wird aus dem Parlament heraus eine Regierung gebildet. Das ist einfach, wenn Sie eine klare Mehrheit haben. Wenn eine Partei, das ist das Einfachste, wenn eine Partei eine Mehrheit hat im Parlament, dann kann sie eine Regierung bilden. Das ist in den seltensten Fällen heute so. Eben. Dann braucht es Koalitionen. Absprachen, das ist sehr kompliziert, aufwendig und wäre bei uns, wenn man das auch inhaltlich dann noch machen müsste, wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Und was ist die andere Möglichkeit? Das ist ein Präsidialsystem, dass Sie eine Regierung wählen, Volk, oder? Würde einen Präsidenten wählen, geht bei uns nicht gut. Also könnte man sagen, man wählt ein Kollegium. Das ist dann ein bisschen wieder angeglichen, was in den Kantonen läuft. Mit anderen Problemen. Das wäre eine große Stärkung der Exekutivkompetenz und Legitimation. Will man das? Oder? Das war der große Denkfehler der demokratischen Bewegung im 19. Jahrhundert. Die haben gesagt, alles muss vom Volk gewählt werden, auch die Regierung. Und plötzlich stellt man fest, die Regierung ist neben dem Parlament. Ich konnte dem Kantonsrat sagen, hey, ich bin vom gleichen Volk gewählt wie ihr auch. Was soll's? Ihr könnt mir keine Befehle erteilen. Das Verhältnis verändert sich dann sehr stark. Und da haben wir auch verschiedentlich darüber abgestimmt, oder soll man eine Volkswahl des Bundesrates einführen? Es würde das System etwas verändern. Man könnte eben auch keine Zauberformel, Absprachen und so haben. Ich habe es gesagt. Bin nicht dafür, bin der Meinung, dass das auf Bundesebene keine gute Lösung wäre. Es würde auch die ganze Arbeit des Bundesrates noch einmal stärker politisieren, auch noch einmal stärker individualisieren, weil jeder Einzelne müsste dann gewählt werden und so weiter. Das wäre keine gute Entwicklung. Also ich glaube, dieses heutige System hat Potenzial. und man muss es leben. Das hat Walter auch gesagt, das muss man leben und es hat aber auch Spielräume. Oder? Und es muss es nicht jeder genau gleich leben und man soll auch die Spielräume ausnützen und man soll auch die Mitglieder auch des Bundesrates einladen, die Spielräume auszunutzen.
Volkswahl war übrigens am Anfang ein Thema. In der Verfassungskommission 1848 hat man darüber gerätselt, nicht nur 7 oder so. Zuerst wollte man 5 Bundesräte für 3 Jahre, dann haben wir gesagt 7 Bundesräte. Aber die Volkswahl war ein Thema. Und dann hat es Ochsenbein, der damals die Verfassungskommission geleitet hat, hat dann gesagt, erstens sei er nicht sicher, ob es so viele Kandidaten gäbe für dieses Amt Bundesrat, weil viele Gewählten würden dann eine günstige Anstellung im Kanton einer unsicheren Existenz in Bundesbern vorziehen. Das hat er gesagt. Und das zweite Argument war, man möchte eigentlich, oder die Bezeichnung, man möchte Beamte, Sie haben den Bundesräten zuerst Beamte gesagt, also man möchte eigentlich Beamte, weil das sollten Spezialwissen, das sollen Spezialkräfte, und das Volk kann nicht wissen, wer da wirklich welch, aber wir sollten Spezialisten haben für Zollfragen, für Finanzfragen, für Militärfragen, und das Volk könne das noch nicht wissen. Das war damals die, aber es war wirklich ein Thema, ob man die Volkswahl macht. Insgesamt ist es nicht so schlecht herausgekommen, dass man sie nicht vom Volk wählt. Wenn man sie vom Volk wählen würde, dann würden sie 4 Jahre lang Wahlkampf machen. Ich finde das keine gute Idee.
Noch eine Frage zur Zersplitterung. Sie haben ja ein bisschen, die Parteienlandschaft verändert sich ja derzeit gewaltig. Wir stellen eine Polarisierung fest, tendenziell auch in der Schweiz, in ganz Europa. Wie verändert sich durch diese Zersplitterung, durch den Niedergang der Volksparteien, wie verändert das auch die Schweizer Exekutiven?
Ja, ich meine, es wird für die Exekutiven auch schwieriger, Mehrheiten zu finden im Parlament. Man muss mehr Rücksicht nehmen, man muss auch länger überlegen und man hat da mehr Players auch, die da dabei sind. Aber der große Unterschied ist wirklich, dass eine Zersplitterung des Parlaments keine Auswirkungen auf die Regierungsbildung hat. Die Regierung wird gebildet nach anderen Kriterien, mit Wahl im Parlament, mit Volkswahl in den Kantonen. Und das ist ein Stabilitätsfaktor der Schweiz. In anderen Ländern führt die Zersplitterung der Parteienlandschaft führt auch zu einer Destabilisierung bei der Regierungsbildung, soweit sie parlamentarische Regierungssysteme haben. Das ist ein weiterer Vorteil unseres Systems.
Also Sie, ich gehe beide davon aus, dass es auch Konkordanz- und Kollegialitätsprinzip auch dann geben wird, wenn die Volksparteien weiterhin, Sie sind beide Mitglieder von Volksparteien, weiterhin ja, rückläufige Wählerzahlen, Wähleranteile haben werden.
Ja, ich glaube schon. Das Problem bei der Polarisierung ist ja nicht so sehr, dass sich die Positionen etwas auseinanderdriften, sondern die Art und Weise, wie man die andere Position nicht mehr erträgt. Also dass es unter einer ganz dünnen Schicht, wo man sich so versteht, sehr schnell, sehr giftig zu und her geht und dann sehr aggressiv wird. Dieses Verständnis ist in einem System, wie wir es haben, dass der andere im Prinzip auch recht haben könnte, dass man die Wahrheit nicht unbedingt gefressen haben muss. Das ist wirklich essentiell, dass man dieses Verständnis hat, sonst funktioniert das nicht. Und bei der Polarisierung stelle ich einfach fest, es ist einfach auch immer mehr Intoleranz zu spüren, einfach eine Unverträglichkeit, dass der andere eine andere Meinung hat. Man sieht das extrem in den USA, aber es hat auch etwas zu tun mit den sozialen Medien, die Sie vorher angesprochen haben, diese Unfähigkeit, sich in die Haut des anderen zu versetzen. Das macht mir mehr Sorgen, als dass sich die Parteien etwas polarisiert.
Und das Beispiel USA zeigt, dass diese Polarisierung auch in einem System stattfinden kann, in dem es eigentlich im Wesentlichen 2 Parteien gibt, nicht mehr. Es ist ja nicht eine Parteienzersplitterung, die dort stattfindet, sondern effektiv ein Graben, der da aufgeht und man sich überhaupt nicht mehr versteht. Bis hin eben auch, dass Fakten, Tatsachen nicht mehr als gemeinsame anerkannt werden. Das ist eigentlich das Schlimmste, nicht wahr?
Wunderbar. Ich würde an dieser Stelle, meine Damen und Herren, ein vorläufiges Fazit ziehen. Wer genau im Bundesrat sitzt, ist nicht so entscheidend. Die Hauptsache, wir bleiben im Gespräch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Bundesrat, jetzt sage ich schon, fast kommt vielleicht noch, Bundeskanzler Walter Thurnherr.
Frau von der Kaffee.
Altregierungsrat Markus Notter für diese engagierte Diskussion. Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ganz eine gute Weihnachtszeit, frohe Festtage dann und wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder. Wie bereits gesagt wurde, zu Beginn am 7. Januar wird diese Reihe fortgesetzt. Dann geht es darum, ob die Schweiz die Gewinnerin des letzten Jahrhunderts war und vielleicht die Verliererin des nächsten, des laufenden Jahrhunderts. Ich würde mich sehr freuen, Sie dann wiederzusehen. Schönen Abend.